Die Botschaft Gott reich an Barmherzigkeit wurde am 19. Januar 1965 im Westward Ho Hotel in Phoenix, Arizona gepredigt. Übersetzer ist Bruder Rolf Keiloweit. Ich war überwältigt, als ich hereinkam und Bruder Moore und all die Freunde, die ich seit so vielen Jahren kenne, hier auf dem Podium sah. Es ist sicherlich ein Vorrecht, Sie heute Abend hier zu sehen. Ich fühle mich ein wenig klein, hier zu stehen und zu sprechen mit solchen Theologen hinter mir, und vielleicht werden Sie mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Ich hoffe es. Wir sind heute Abend sehr glücklich, eine gewisse Person hier zu haben, Schwester Rose. Wir waren heute mit Bruder Shore und seinem Assistenten zu einem kleinen Mittagessen hier, und unterwegs sagte Bruder Williams, dass Schwester Rose sehr krank sei. Wir gingen hinein, um sie für einen Moment zu sehen, knieten uns hin, denn sie hatte hohes Fieber und war wirklich krank. Wir sprachen ein paar Worte des Gebets und der Herr sprach zu uns und sagte, sie wird geheilt sein. Sie wird morgen Abend dort sein. Und hier ist sie heute Abend, sitzt genau hier. Schwester Rose steht auch einfach mal eine Minute auf, damit sie, wir sind dem Herrn dankbar, sie war bettlägerig. Sie sagte, der Teufel hat mich mit allem niedergeschlagen. Ich kam hierher und brach zusammen. Eine Art Halskrankheit und so weiter. Aber der Herr hat sie durchgebracht. Also sind wir glücklich, danken dem teuren Herrn. Jetzt haben wir eine wunderbare Zeit und morgen Abend gehen wir ins Ramada. Und vergesst nicht, morgen Abend wird es nicht hier sein. Es wird im Ramada sein. Und die Konferenz beginnt am nächsten Abend. Ihr müsst mich noch einen Abend ertragen. Am letzten Abend habe ich den Rahmen etwas gesprengt. Ich hatte mir Anfang des Jahres selbst ein kleines Versprechen gegeben, dass ich die Botschaften von 3, 4, 5 Stunden auf vielleicht 30 oder 40 Minuten kürzen werde. Und wie ich euch gestern Abend sagte, lobte mich meine Frau am Sonntag und sagte, das hast du echt gut gemacht. Und dann musste ich natürlich gestern Abend hierher kommen und es ruinieren. Seht ihr, ich brauchte 55 Minuten anstatt 30 letzten Abend. Als ich heute Abend hereinkam, sagte Billy, worüber willst du sprechen? Ich sagte, nun, ich habe hier ein paar kleine Notizen aufgeschrieben und ein paar Schriftstellen. Ich bin einige von ihnen durchgegangen, 4 oder 5 verschiedene Botschaften. Ich sagte, ich fühle, wenn ich dort hingehe und sehe, was dort passiert. Er sagte, du hast versprochen, für all die kranken Menschen zu beten. Ich sagte, jawohl. Wie viele Karten hast du? Er sagte, 200. Ich sagte, ich beginne besser heute Abend damit. Und er sagte, denk daran, du bekommst nur 15 Minuten zum Sprechen. Siehst du, den Rest hattest du gestern Abend schon genommen. Ich werde mich also beeilen müssen. Nicht wahr? Nun, wir haben euch versprochen, dass wir für die Menschen, die Gebetskarten haben, beten werden. Und wir sind natürlich diesem Versprechen verpflichtet. Wir können sie nicht alle durch die Gebetslinie bringen. Und ich kann auch nicht die Einzelnen aus der Zuhörerschaft aufrufen, auch wenn der Heilige Geist es mir geben würde. Ich würde es einfach nicht aushalten. Es ist einfach zu viel für mich. Aber wir kennen alle diese Dinge. Wir wissen, dass Gott immer noch Gott ist. Es ist nicht so, dass dies heilt. Das baut nur den Glauben auf, um uns wissen zu lassen, dass wir in seiner Gegenwart sind. Und wir werden heute Abend für alle kranken Menschen beten, für jeden, der eine Gebetskarte hat. Dann werden wir morgen Abend dort im Ramada versuchen, ein paar mehr auszugeben und dort mit dem Gebet für sie beginnen. Denn ich habe noch morgen Abend und ich denke, ich habe einen Abend auf der Konferenz und vielleicht auch ein Frühstück. Und es hängt davon ab, wie die Dinge ausgehen, wenn einer der Redner, der nicht aufgetaucht ist oder er ist noch nicht aufgetaucht, ich denke nicht, Bruder Hamburg oder ist das Ambergy, der Übersetzer, Ambergy, Ambergy Cassius Ambergy. Ich habe es falsch verstanden. Das ist ein deutscher Name. Ich glaube, das ist deutsch. So bin ich für ihn eine Art Auswechselspieler. Entschuldigt den Ausdruck. So haben wir eine wunderbare Zeit im Herrn. Seht ihr, falls heute Abend ein paar Fremde hier sind, sind wir froh, euch hier zu haben. Vertraut darauf, dass der Herr euch segnen wird. Ich bete, dass keine kranken Menschen mehr in den Gebäuden sein werden, wenn wir es heute Abend verlassen, und dass unser Herr in seiner großen Kraft kommen wird und alle Kranken und Geplagten heilen wird. Wir hatten früher persönliche Gespräche mit einzelnen Personen, einige schwere Fälle, die wir nicht erreichen könnten. Es nahm dann so schnell zu, dass es zu, der Herr segnete es immer wieder, bis wir 300 oder 400 hatten, die warteten. Es verletzt die Gefühle der Menschen, weil die Wartezeit manchmal ein Jahr beträgt. Um sie hineinzubekommen, machten wir die Unterredungen zwischen den Versammlungen. Und wir saßen einfach da und warteten auf den Herrn, bis er es uns sagte, was genau der Fall war. Es gibt keinen Zweifel, dass heute Abend hier Menschen sitzen, die an diesen speziellen Interviews teilgenommen haben. Ist es so? Lasst uns eure Hände sehen, ob ihr bei den persönlichen Unterredungen wart. Ja, genau dort. Also wir wissen, dass das stimmt. Wir warten einfach ab, um zu sehen, was der Herr sagen wird. Beobachtet diesen Fall. Und dann beendete ich es hier vor einiger Zeit. Ich habe Billy gesagt, dass wir keine privaten Gespräche mehr haben können. Seht, ich bin vor kurzem 25 geworden, das zweite Mal, und es geht auf das dritte Mal zu. Also wenn man ein bisschen älter wird, dann kann man nicht mehr. Irgendwie kannst du nicht mehr so mithalten wie früher. Deine Schritte werden kürzer und du, natürlich weiß Bruder Moore noch nichts davon. Er ist, ich denke, wir sind irgendwo im gleichen Alter. Eine Menge Wasser ist den Fluss hinuntergeflossen, seit du und ich und Bruder Brown das erste Mal hierher kamen mit Bruder Outlaw, Bruder Garcia und Bruder Fuller. Ich frage mich, ob diese Männer heute Abend hier sind. Bruder Garcia, Bruder Fuller, Bruder Outlaw, sind sie hier? Hebt eure Hände hoch, wenn ihr hier seid. Ja, ich glaube, dort ist Bruder Fuller, wenn ich mich nicht irre. Bruder Outlaw ist hier drüben. Bruder Garcia, ich glaube, dass er Phoenix verlassen hat. Ich denke, das ist richtig. Er hat Phoenix verlassen und ist drüben in Kalifornien. Nun, sicherlich sind es großartige Tage und ich glaube immer noch an dieselbe Botschaft wie damals. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ich denke, das war ungefähr, naja, Becky war ein Baby. Das ist ungefähr 19 Jahre her und jetzt ist sie ein großes, altes, dickes, unschönes Mädchen, das irgendwo dort hinten sitzt. 19 Jahre alt. Wo bist du, Becky? Junge, dafür wird sie mir zusetzen. Ich erinnere mich, als ich sie auf meinem Arm trug. Ich hätte es heute Abend schwer damit. Ich erinnere mich an einen Abend in der Gemeinde von Bruder Garcia. Sie war noch klein und ich sagte, wir haben heute Abend eine internationale Versammlung. Ich sagte, ich spreche zu den Spaniern. Und ich sagte, meine Frau hier ist eine Deutsche. Ich sagte, ich bin ein Ire und mein kleines Mädchen ist eine Indianerin. Und das war Becky. Als ich zur Hintertür hinausging, stand dort ein kleines mexikanisches Mädchen und sagte, Bruder Branham. Ich sagte, ja, Liebling, was möchtest du? Sie sagte, denkst du nicht, dass dein Kind ein bisschen blass ist, um eine Indianerin zu sein? Sie ist blond, ihr wisst es. Und ich sagte, eine Indianerin, wie sie sich aufführt. Nun, wir sind dankbar, dass wir heute Abend wieder hier sein können. Bevor wir uns nun dem Wort nähern, lasst uns ihn ansprechen, denn er ist das Wort. Wenn das Wort manifestiert wird, dann ist er es für euch. Wie wir gestern Abend über den Samen der Unstimmigkeit sprachen, habt ihr das geschätzt? Der Herr segne euch. Ich habe es sehr geschätzt, euch die Botschaft zu bringen, und wir sehen, was die Samen sind. Gibt es heute Abend einen besonderen Wunsch, einfach etwas Besonderes? Vielleicht sagen einige von euch, die in dieser Gebetsreihe sein werden, Gott sei mir barmherzig. Wenn ich komme, um für mich beten zu lassen, lass meinen Glauben groß werden, um die Bedingungen zu erfüllen. Und vielleicht hat jemand einen geliebten Menschen, der krank ist oder so etwas. Würdest du einfach deine Hand heben, damit Gott hinunterschaut und sagt, nun, wenn das, weißt du, wie mich das fühlen lässt, wenn ich dort hinschaue, schaut, welche Nöte hier sind. Predigerbrüder, schaut gerade darauf, seht ihr, wenn ich mich jetzt so fühle, was bewirkt es dann bei unserem Vater? Gewiss. Nun, lasst uns beten. Lieber Jesus, wir nähern uns jetzt dem großen Thron der Barmherzigkeit durch diesen allgenügsamen Namen. Denn es ist kein anderer Name unter den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden müssen, als nur durch den Namen des Herrn Jesus. Wir kommen in seinem Namen und himmlischer Vater, wir beten, dass du uns heute Abend als deine gläubigen Kinder empfängst und unseren Unglauben vergibst. Herr, hilf uns heute Abend, dass wir das vollständige Wort Gottes glauben für alle Dinge, die wir nötig haben. Du weißt, was hinter diesen Händen ist, die erhoben worden sind. Dort ist Krankheit, manche mögen häusliche Probleme haben, manche finanzielle Schwierigkeiten, manche sind müde, vielleicht sind einige zurückgefallen, einige sind Sünder. Was auch immer die Not ist, du bist jedem Feind mehr als gewachsen. So beten wir, Herr, dass wir heute Abend erkennen, dass jeder einzelne unserer Feinde besiegt ist, sogar der Tod selbst. Und dass wir mehr als Überwinder in ihm sind, der uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, der uns in seinem Blut gewaschen hat. Wir beten, Herr, dass aller Unglaube, aller Zweifel, aller Aufregung, alles, was Gott unähnlich ist, heute Abend von uns fliehen möge, damit der Heilige Geist Vorrang in unseren Herzen habe. Möge er auf eine geheimnisvolle Weise zu uns sprechen, möge er in seiner Kraft zu uns sprechen, möge er die geistlichen Toten auferwecken, den Kranken und Geplagten die Gesundheit zurückgeben, die matten Knie aufrichten, die müden Hände, die herunterhängen. Möge es dort eine Zeit des Jubels geben, möge es heute Abend hervorbrechen, Herr, diesen Ort verlassen, zum Ramadan gehen, um dort eine der größten Konferenzen zu beginnen, die jemals in dieser Stadt stattgefunden haben. Herr, während wir hier versammelt sind und beten, hast du gesagt, wenn die Menschen meinen Namen anrufen, sich versammeln und beten, dann werde ich vom Himmel hören. Gott, wir beten, dass dies heute Abend so sein wird. Nun, Vater, wenn wir das Wort lesen, kann es niemand außer dir auslegen. Du bist dein eigener Ausleger. Und wir beten, dass du uns die Dinge auslegst, die wir heute Abend lesen, denn wir bitten dich darum, in Jesu Namen. Amen. Nun, wenn viele von euch notieren sich die Schriftstellen, die ein Prediger liest, und ich möchte heute Abend, wenn ihr wollt, den Epheserbrief aufschlagen. Und ich habe letzten Sonntag über die Epheser gesprochen, dass das Buch Josua das Buch der Epheser des Alten Testamentes ist. Und es ist ein Buch der Erlösung. Und die Erlösung besteht aus zwei Teilen. Herauskommen und hineingehen. Zuerst müsst ihr herauskommen. Manche Menschen möchten die Welt mit hineinbringen, aber ihr müsst aus der Welt herauskommen, um in Christus hineinzukommen. Ihr müsst aus dem Unglauben herauskommen, um in den Glauben hineinzukommen. Dort darf euch nichts im Wege stehen, um wirklichen, echten Glauben zu haben. Ihr müsst unbedingt alles verlassen, was dem Wort Gottes widerspricht, um in den Glauben zu kommen. Und das war das Buch der Epheser des Alten Testamentes, Josua. Wo Mose das Gesetz repräsentierte, konnte niemand retten, aber die Gnade schon. Und hier ist, Josua ist das gleiche Wort wie Jesus, Jehova Retter. Und nun stellen wir fest, dass wir zu einem anderen Epheser, einem anderen Ephesus gekommen sind, wo unsere intellektuellen Denominationen und so weiter, all unsere Bildungsprogramme, an seinen Jordan gekommen sind, dann müssen wir wiederum ein Ephesus haben. Wir müssen einen Exodus haben, um herauszukommen und hineinzugehen für die Entrückung. Nun, wir werden heute Abend aus dem zweiten Kapitel des Epheserbriefes lesen. Ich habe das gesagt, damit ihr die Stelle findet oder das Kapitel aufschlagt. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Ich möchte von dort ein paar Teile des Verses nehmen. Gott aber, der reich an Barmherzigkeit ist. Ich möchte, dass ihr es hier beachtet, wie der Apostel Paulus, wie er dies zur Sprache brachte. Euch hat er lebendig gemacht, die ihr einmal tot wart. Er hat euch, die ihr einmal tot wart, wieder lebendig gemacht. Tod in Sünde und Übertretungen gingen den Dingen der Welt nach, den Begierden des Fleisches, und erfüllten die Begierden der Gedanken. Was hat diese Verwandlung verursacht? Seht ihr, was verursachte dieses von der Zeit, in der wir tot waren, zur Belebung? Belebt bedeutet lebendig gemacht. Dort war eine Verwandlung vom Tod zum Leben. Es gibt nichts anderes, was einem Menschen passieren könnte, das so großartig ist, wie die Verwandlung vom Tod zum Leben. Wenn ein Mensch körperlich sterben würde und körperlich geheilt werden könnte, dann wäre das eine große Sache, aber nicht so groß, als wenn er geistlich tot ist und Gott ihn zum Leben auferweckt. Ihr wart in vergangenen Zeiten tot. Ihr wart tot. Auch viele, die heute Abend hier sind, können einmal zurückschauen und wissen, dass sie tot waren. Aber jetzt, warum seid ihr heute Abend nicht tot, wie ihr es damals wart? Ihr habt es verdient, so zu sein, weil ihr Sünder wart. Aber Gott, der reich an Barmherzigkeit ist, das ist die Sache. Gott, der reich war. All diese Dinge, die wir waren. Aber Gott, das hat genau dort die Veränderung vorgenommen. Gott, der reich an Barmherzigkeit ist. Oh, ich bin so froh darüber, dass er reich an Barmherzigkeit ist. Wenn er nur reich an Geld wäre, wenn er nur reich an Materialien wäre, was er ist. Doch das Größte ist, reich an Barmherzigkeit zu sein. Oh, was für ein großes Wort. Wie wir einmal tot waren und wir sprachen neulich darüber, wie der Same sterben muss und alles um diesen Lebenskeim herum muss nicht nur sterben, sondern verrotten. Und wenn es nicht verrottet, kann es nicht leben. Und wenn es verrottet ist, ist es komplett vorbei, es ist am Ende. Und wenn wir an diesem Punkt angekommen sind, an dem unsere eigenen Ideen, unser eigenes Denken vollständig vergangen ist und es von uns verrottet ist, erst dann kann der Lebenskeim beginnen zu leben. Jetzt könnten wir, ich möchte hier einfach ein kleines bisschen Lehre einfügen. Wenn du nicht daran glaubst, ist das in Ordnung, das ist einfach in Ordnung. Ich glaube es. Ich glaube, dass ein Mensch, wenn er in dieser Welt geboren wird, dass du als kleines Baby nicht ohne Gottes Vorherwissen in diese Welt geboren werden kannst, weil er unendlich ist und er alle Dinge weiß. Und wenn dieses kleine Baby in diese Welt geboren wird, dann ist etwas in diesem Baby. Wenn es jemals Leben haben wird, dann ist da etwas in ihm. In diesem Kind, zu dem er früher oder später kommt. Dieser kleine Same ist in ihm. Nun, wenn du nimmst, die Schriftstellen sagen das ganz klar aus. Wenn du heute Abend ewiges Leben hast, wenn wir ewiges Leben haben, dann hatten wir es schon immer, weil es nur eine Form des ewigen Lebens gibt. Wir hatten es schon immer und der Grund dafür ist, dass wir ein Teil von Gott sind. Und Gott ist das einzig Ewige. Und als Melchisedek den Zehnten von Abraham empfing, wurde es seinem Urenkel Levi angerechnet, der noch in den Lenden Abrahams war. Er zahlte den Zehnten, als er noch in den Lenden Abrahams war, als er Melchisedek traf. Darüber möchte ich eines Morgens an dem anderen Ort sprechen. Wer ist dieser Melchisedek? Nun bemerkt, Gott wusste schon vor langer Zeit, dass dieser Junge kommen würde. Er wusste alle Dinge. Jetzt sind wir ein Teil von Gott. Das wart ihr schon immer. Ihr erinnert euch nicht daran, weil ihr nur eine Eigenschaft in Gott wart. Ihr wart nur in seinem Denken. Wenn euer Name jemals im Buch des Lebens stand, dann wurde er dort schon vor Grundlegung der Welt hingelegt. Er wusste, was du bist. Ich sage dies nur, um es gerade zu rücken und nicht um die Lehre durcheinander zu bringen, aber damit wir von dieser Angst und Furcht wegkommen können. Ihr wisst nicht, wer ihr seid. Ihr werdet es nicht sein, ihr seid Söhne Gottes jetzt. Ihr wart schon immer die Söhne Gottes. Seht, als Gott euch am Anfang in seinen Gedanken hatte, musste irgendein Teil von euch euer Leben, das jetzt in euch ist, in Gott sein, bevor hier auf Erden überhaupt etwas materiell wurde, bevor es etwas anderes gab als nur Gott, wart ihr eines seiner Eigenschaften. Er wusste euren Namen. Er wusste, welche Haarfarbe ihr haben würdet. Er wusste alles über euch. Das Einzige, was passierte, war, dass ihr als Sünder, viele von euch können diese Gedanken mit mir teilen, als du ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen warst, gingst du umher und es gab bestimmte Dinge, die andere Kinder nicht störten. Es schien, als wäre da etwas in dir, das nach Gott schrie. Und doch wart ihr Sünder. Erinnerst du dich daran? Sicherlich. Und was war es? Das war damals diese kleine Form von Leben in dir. Und dann, nach einer Weile, hast du das Evangelium gehört. Vielleicht gingst du in eine Gemeinde, du hast dir dieses und jenes ausgesucht und bist von Konfession zu Konfession gegangen. Aber eines Tages, weil du ein Teil von Gott bist, musst du ein Teil des Wortes sein. Und als du das Wort hörtest, wusstest du, woher du kommst. Du wusstest, was die Wahrheit ist. Du warst immer, der Same war in dir. Immer sahst du das Wort, das in dir vor Grundlegung der Welt war. Es sah das Wort und du kamst herein. Wie meine kleine Adlergeschichte, wie der kleine Adler unter einer Henne ausgebrütet wurde und der kleine Kerl ging mit den Hühnern umher. Die Henne gackerte und er verstand ihr Gackern nicht. Und die kleinen Hühner, die ihre Diät im Hühnerhof hatten, er verstand nicht, wie sie das machten. Aber etwas in ihm schien anders zu sein als beim Huhn, weil er von Anfang an ein Adler war. Das ist richtig. Eines Tages kam seine Mama zum Jagen und als er den Schrei des Adlers hörte, war es anders als das Gackern der Henne. Und so ist es mit jedem wiedergeborenen Gläubigen. Du kannst die ganze Theologie hören, die du möchtest und all die von Menschen gemachten Streitigkeiten, aber wenn dieses Wort dort aufblitzt, dann ergreift es etwas in dir. Ihr kommt dazu, ihr, die ihr einmal tot wart in der Sünde, dieses Leben hat er wiederbelebt. Dort muss es ein Leben geben, zu dem es erweckt werden muss. Gott hat durch sein Vorherwissen alles gewusst und wir sind dazu vorherbestimmt, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Ihr, die ihr einmal tot in Sünde und Übertretung wart, wir hatten alle unsere Zeit hinter uns, aber er hat uns lebendig gemacht. Schau dir Paulus an. Paulus war ein großer Theologe, aber als er von Angesicht zu Angesicht mit diesem Wort kam, Jesus, wurde er belebt. Er kam sofort zum Leben, weil er dazu bestimmt war. Er war Teil des Wortes und als das Wort sah, war es seine Natur. All das Gackern der Henne und der orthodoxen Kirchen hatte keine Wirkung auf ihn. Er sah das Wort und es war ein Teil von ihm. Er war ein Adler, er war kein Huhn. Er war im Hühnerhof mit ihnen, aber er war ein Adler von Anfang an. Das wird einer kleinen Geschichte ähneln, ich hoffe, es klingt nicht frevelhaft, über eine kleine Ente, die einmal unter einer Henne geboren wurde. Er konnte es nicht verstehen. Ein komisch aussehender kleiner Kerl, ein seltsamer Kerl, und er konnte die Enten nicht verstehen. Sie spielten im Hühnerhof. Aber eines Tages führte die alte Henne die kleine Brut hinaus hinter die Scheune und er roch das Wasser. Er nahm den Weg zum Wasser, so schnell er konnte und warum, er war vorher noch nie an einem Teich gewesen. Er war noch nie im Wasser gewesen, aber von Anfang an war er eine Ente. Das Einzige, was er zu tun hatte, war zu sich selbst zu kommen. So ist es auch mit dem Gläubigen. Dort ist etwas in ihm. Wenn er Gott von Angesicht zu Angesicht begegnet, kommt er zu sich selbst. Dieser Same ist in ihm und er ist belebt. Oh, das stimmt. Und er fliegt weg von den Dingen der Welt. Sie werden tot für ihn. Meine Güte, bedenkt, dass wir alle ein Leben in der Vergangenheit in den Dingen der Welt hatten, aber als wir die echte Sache zu fassen bekamen, etwas, das uns belebte und dieser kleine Same zum Leben kam, verrotteten die Dinge der Welt genau dort. Wir hatten kein Verlangen mehr danach. Derjenige, der aus Gott geboren ist, übergibt sich nicht der Sünde. Der einmal gereinigte Anbeter hat kein Sündenbewusstsein mehr. Kein Verlangen mehr zu sündigen. Die Frage nach der Sünde ist vorbei. Ihr werdet ein Teil von Gott in Christus. Christus starb, um euch zu erlösen. Nun denkt mal an all das, was wir gewesen wären, wenn Gott nicht gewesen wäre. Aber Gott in seiner reichen Barmherzigkeit, wie er uns heute Abend erlöst hat. Wo wären wir heute Abend, wenn nicht Gottes reiche Barmherzigkeit gewesen wäre? Einmal war die Welt so sündig, dass der Mensch das Verderben auf der Erde verursachte, bis es Gott sogar betrübte, dass er den Menschen überhaupt gemacht hatte. Das ganze Haupt war ein fauliges Geschwür, der ganze Leib, und Gott trauerte sogar, dass er jemals einen Menschen gemacht hatte. So sagte er, ich werde den Menschen, den ich geschaffen habe, vernichten. Er wird ihn vernichten, weil er nichts anderes ist als einfach nur ein Haufen an Verdorbenheit. Und das ganze Menschengeschlecht wäre zu dieser Zeit ausgelöscht worden, aber Gott, reich an Barmherzigkeit, wollte den Unschuldigen nicht mit dem Schuldigen untergehen lassen. Er ging weg und machte einen vorgesehenen Weg für diejenigen, die kommen sollten, das Richtige tun wollten. Er machte einen Weg der Barmherzigkeit für die, die Barmherzigkeit begehrten, und er bereitete eine Arche vor. Mit anderen Worten, er machte seinen Adlern Flügel, damit sie über das Gericht fliegen konnten und nicht mit den Hühnern ertranken. Aber er machte einen Weg zur Flucht in den Tagen Noahs. Das veranlasste ihn vorzusorgen, weil er reich an Barmherzigkeit war. Aber nachdem er einen Weg für die Menschen vorbereitet hatte, lehnten sie es ab. Der Grund, warum sie es ablehnen, ist, weil es dort nichts gibt, um es zu empfangen. Dort gibt es nichts, um es zu empfangen. Meine Mutter pflegte zu sagen, du kannst kein Blut aus einer Rübe bekommen, weil in einer Rübe kein Blut ist. Wenn also dort keine Form des Lebens ist, um es zu empfangen, dann kann es auch nicht empfangen werden. Das ist der Grund, warum die Pharisäer Jesus direkt ins Gesicht schauten und ihn Beelzebub nennen konnten, weil nichts in ihnen war, um ihn zu empfangen. Aber alles, was der Vater mir gegeben hat, sagte er, wird zu mir kommen. Dort wird es irgendwo präsentiert werden. Du kannst manchmal mit Menschen auf der Straße reden, mit ihnen über den Herrn reden, doch sie lachen dir direkt ins Angesicht. Nun, wir sollen es trotzdem tun. Aber hör zu, dort ist es. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass mein Vater ihn zuerst zieht. Gott muss ziehen. Es muss ein Leben geben und alles, was er mir gegeben hat, wird zu mir kommen. Er hat eine Vorkehrung für diejenigen gemacht, die erlöst werden möchten. Er hat eine Vorkehrung für diejenigen gemacht, die geheilt sein möchten. Und weil er das getan hat, macht es ihn reich an Barmherzigkeit, wie er es schon immer war, reich an Barmherzigkeit. Es muss sein, wenn ihr das ablehnt, bleibt nichts anderes übrig als das Gericht, weil die Sünde gerichtet werden muss. Als Pharao als Nachahmer ins Meer ging, sah es aus, als könnte er wie Mose hineingehen. Mose mit seinem Heer und Pharao mit seinem Heer. Wie es aussah, hätten beide im Meer umkommen müssen. Aber Gott, reich an Barmherzigkeit, machte einen Fluchtweg für die Hebräerkinder. Und warum? Weil sie in der Linie der Pflicht folgten, sie folgten in dem Wort. Der einzige Weg, um Barmherzigkeit zu erlangen, ist, wenn wir den Anweisungen Gottes folgen, denn er hat sie uns gegeben, damit wir ihnen folgen. Das ist der einzige Weg, wie er Barmherzigkeit zeigen kann, indem wir dem folgen, was er gesagt hat. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit eine kleine Debatte mit einem Prediger, der sagte, dass ich eine apostolische Lehre in diesen Tagen lehre. Ich glaube, ich habe vor ein oder zwei Abenden oder irgendwann davon gesprochen, wie er sagte, du versuchst eine apostolische Lehre in dieses Zeitalter hineinzuwerfen. Er sagte, das apostolische Zeitalter hörte mit den Aposteln auf. Und ich fragte ihn nun, glaubst du an das Wort? Er sagte, ja. Ich sagte, Offenbarung 22,18 sagt, wer ein Wort hinwegnimmt oder ein Wort hinzufügt, nicht zwei Worte, ein Wort hinwegnimmt. Er sagte, ich glaube das. Ich sagte, dann kann ich dir sagen, wo das apostolische Zeitalter begann. Die apostolischen Segnungen wurden der Gemeinde gegeben. Jetzt sagst du mir, wo Gott es durch das Wort aus der Gemeinde genommen hat. Du kannst es nicht tun. Es ist nicht dort. Ich sagte, nun erinnere dich daran, dass Petrus am Pfingsttag das apostolische Zeitalter einleitete. Und er sagte ihnen allen, dass sie Buße tun und getauft werden sollen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünde und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn die Verheißung gilt euch und euren Kindern und denen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, rufen wird. Wenn du nun auf das Gackern irgendeiner konfessionellen Henne hören und dort draußen in den Dingen der Welt leben möchtest, dann zeigt es, dass etwas nicht stimmt. Weil das das Wort ist. Wer will, kann hereinkommen. Und wenn du einen Willen hast, solltest du kommen. Aber wenn du keinen Willen hast, dann bist du in einem traurigen Zustand. Aber wenn du einen Willen hast zu kommen, dann komm und folge Gottes Formel. Und er versagt nie zu erfüllen, was er verheißen hat. Ich war einmal jung und jetzt bin ich alt. Ich habe ihn nie in seinem Wort versagen sehen, weil er alles tun kann, aber nicht versagen. Er kann nicht versagen. Gott kann es nicht. Es ist unmöglich für Gott zu versagen und Gott zu bleiben. Er muss das tun. Die Armee des Pharaos versuchte es nachzuahmen. Weil sie nicht berufen waren, hatten sie nicht das Leben in sich. Die Verheißung war dem Pharao nicht gegeben. Ihm wurde das Land nicht verheißen. Und ein Nachahmer, der versucht, einem echten, berufenen Gläubigen zu folgen, macht es nur zum Gespött. Das ist, was mit unserem heutigen religiösen System los ist. Zu viele Menschen versuchen, ob sie den Heiligen Geist nachahmen können. Zu viele Menschen versuchen, ob sie die Taufe nachahmen können. Zu viele Menschen prüfen, ob sie das apostolische Zeitalter nachahmen können. Es ist für Gläubige und das allein. Gott hat einen Weg gemacht, der reich an Barmherzigkeit ist, damit seine Kinder nicht verloren gehen. Er hat einen Weg für sie gemacht. Als der Pharao versuchte weiterzuziehen, ertrank er in dem Wasser, das Mose und seine Gruppe rettete. Mose ertrank nicht, weil Gott reich an Barmherzigkeit ist gegenüber denen, die seinem vorgesehenen Weg folgen. Amen. Könnt ihr sehen, was ich heute Abend meine? Menschen, die nicht an göttliche Heilung glauben, Menschen, die nicht an die Taufe des Heiligen Geistes glauben, wie können sie es empfangen? Gott ist reich an Barmherzigkeit gegenüber denen, die ihm nachfolgen. Nicht einem Glaubensbekenntnis, sondern Gott. Gott ist das Wort, es wurde Fleisch und wohnte unter uns. Nun, damit er die Eigenschaften Gottes hervorbringt. Der Leib Jesus war der Leib Gottes, eine Eigenschaft. Mose sah ihn vorübergehend, den Rücken von ihm. Kein Mensch hat sein Gesicht gesehen, aber jetzt haben wir ihn gesehen. Wir haben ihn erblickt, ihn als Opfer gesehen. Es war eine Eigenschaft Gottes, die gezeigt wurde. Das Wort, das ist es, was er war. Und wenn ein Gläubiger zu Gott kommt, wird er zu Gottes Eigenschaft seines Wortes. Er wird gebraucht, um das Wort hervorzubringen, das für diesen Tag verheißen wurde. Das ist richtig. Gott, reich an Barmherzigkeit, hat uns nie ohne ein Zeugnis zurückgelassen. Er ist reich an Barmherzigkeit. Wir finden heraus, dass Gott so barmherzig zu Mose war, dort draußen im Toten Meer, draußen im Roten Meer genauer gesagt. Denn als er hier in 2. Mose 19,4 sagte, ich habe euch auf Adlersflügeln getragen und zu mir gebracht, getragen auf Adlerflügeln und zu mir gebracht. Es gab auch andere Männer in der Mitte dieses Meeres da draußen, die versuchten es nachzuahmen, aber was geschah? Er trug sie auf den Flügeln des Adlers. Nun, Gott vergleicht seine Propheten immer mit Adlern und was war es? Mose war sein Botschafter und sie folgten Mose und das waren die Adlersflügel, auf denen sie getragen wurden. Weil er Gottes Botschaft nahm, folgten die Menschen ihm. Sie folgten Gott, indem sie Mose mit seiner Botschaft der Befreiung folgten. Und die Bibel sagte, dass er... Sie kamen nicht um mit denen, die nicht glaubten, denn Gott war reich an Barmherzigkeit zu ihnen, weil sie seinen Geboten folgten. Gott möchte, dass wir seine Gebote befolgen. Wir könnten das Gleiche über Korah und über Datan und ihre Gruppe ungläubiger Menschen sagen, als sie versuchten, es nachzuahmen. Sie versuchten, etwas in Gottes Programm einzuschleusen. Ihnen gefiel das Ein-Mann-Programm nicht. Das gefiel ihm nicht. Sie mussten etwas zu tun haben. Korah sagte, aber es gibt mehr heilige Männer als dich, Mose. Du tust so, als wärst du der einzige Strand oder besser gesagt der einzige Kieselstein am Strand. Und er sagte, du solltest das nicht tun. Es sind mehr Männer hier. Und Mose wusste, dass er diese Kinder hinüber in das verheißene Land führen sollte, weil ihm die Verheißung gegeben worden war. Und er musste sie in das verheißene Land tragen. Und heute ist der Heilige Geist hier, um Gottes Wort zu bestätigen. Und das ist der Adlerflügel, auf dem wir sitzen sollten. Nicht irgendeine von Menschen gemachte Theologie, sondern wir sollen auf den Flügeln des Adlers in das verheißene Land reiten. Und hier würden sie ein paar Hühner da draußen holen, dachte Korah. Ihr wisst, um den Adler nachzuahmen. Und als sie das taten, sagte Gott, trenne dich von ihnen. Und er verschlang die Welt. Er hätte die ganze Sache verschlungen, die ganze Schöpfung. Aber Gott war reich an Barmherzigkeit gegenüber denen, die versuchten, seinem Wort zu folgen. Gott ist immer reich an Barmherzigkeit. Viele von ihnen stellten sich auf die Seite von Mose. Und Gott öffnete die Erde und verschlang die Ungläubigen. Der Ungläubige wird immer untergehen. Diejenigen, die nicht glaubten, kamen zwar heraus und gingen eine Zeit lang mit, aber sie, Jesus sagte, dass sie alle tot sind. Tod heißt Zerstörung. Sie sind tot. Denkt daran, sie kamen heraus, sahen die Wunder Gottes, sahen die große Hand Gottes, genossen das Manna und gingen hinaus und hörten auf einen Mann namens Biliam, der den Weg Gottes verdrehte, indem er gegen das Wort lehrte. Wir sind alle Brüder, also lasst uns einfach alle zusammenkommen. Da steht heute ein weiteres Biliam-System auf. Lasst uns alle zusammenkommen. Es wird nicht funktionieren. Lasst uns mit dem Adler gehen, dem Jehova-Adler. Ihr seid Adlerjungen. Dort wurden nur 3 von der ganzen Gruppe gerettet. Mose, Kaleb und Josua. Die anderen sind in der Wüste umgekommen. Jesus sagte das im 6. Kapitel des Johannes. Gott in seiner Barmherzigkeit ließ sie nicht mit dem Rest der Ungläubigen umkommen. Sie starben alle dort in der Wüste und sind tot. Gott rettete Mose und die Adlergläubigen, weil sie Respekt vor seinem Wort hatten. Und heute, Freunde, ist der einzige Weg, dass wir jemals Gunst bei Gott haben können. Gott ist heute reich an Barmherzigkeit, aber wir müssen respektieren, was er darüber gesagt hat. Ihr könnt nicht das nehmen, was irgendjemand gesagt hat. Ihr müsst das nehmen, was Gott gesagt hat. Er sagte, lasst jedermanns Wort eine Lüge sein und meines die Wahrheit. Heute wird uns an vielen Orten gesagt, dass alles, was ihr tun müsst, ist einer Gemeinde beitreten, ein Glaubensbekenntnis zu haben oder etwas in dieser Art oder ein Gebet sprechen oder deinen Namen in ein Buch schreiben oder auf eine bestimmte Art besprengt oder getauft zu werden oder etwas in dieser Art. Das ist alles, was du tun musst, aber das ist falsch. Um ein Adler Gottes zu sein, musst du dem Worte Gottes folgen, Tag für Tag. Du musst dich weiterhin von dem Wort ernähren. Nun finden wir, dass sie nach dieser Zeit wieder murrten, im Glauben geschwächt, nachdem Gott ihnen Barmherzigkeit erwiesen hatte. Und wir finden, dass sie mit Gott murrten, als sie das taten, starben sie am Schlangenbiss. Nun, sie hatten es verdient, das hatten sie wirklich. Jeder, der Gottes Wort missverstand und diese Dinge tat, die sie taten, verdient es zu sterben. Jeder einzelne von ihnen verdiente es, in der Wüste zu sterben. Aber als sie so krank waren, dass sogar Dr. Mose und keiner von ihnen etwas dagegen tun konnte und sie zu Tausenden starben, aber Gott, reich an Barmherzigkeit, er machte einen Ausweg für diejenigen, die ihm glauben wollten. Er machte ein Gegenmittel dafür, indem er eine eherne Schlange aufstellte. Gott in seiner reichen, Gott machte einen Fluchtweg, damit seine gläubigen Kinder geheilt werden konnten. Gott interessiert sich für alles, was falsch ist. Alles, was ihr erwartet, in jedem Lebensbereich. Gott interessiert sich für euch. Du bist sein Kind und er ist reich an Barmherzigkeit. Er möchte etwas für dich tun. Die Menschen haben später wieder gesündigt, indem sie genau das genommen haben, was Gott durch die eherne Schlange, welche die bereits gerichtete Sünde repräsentierte, für sie zur Sühne gemacht hatte, und sie haben einen Götzen aus dieser Gabe gemacht. Und damit sündigten sie erneut. Gott wird seine Herrlichkeit mit niemandem teilen. Deshalb können wir keine 2, 3, 4 Götter haben. Es gibt nur einen Gott. Er wird seine Herrlichkeit mit keinem anderen teilen. Er ist Gott allein. Seht, so wie die Heiden viele Götter haben, haben wir den einen Gott. Und er wird seine Herrlichkeit nicht mit einem anderen teilen. Er wird auch nicht zulassen, dass irgendein Götze vor ihm ist. Auch wenn er ein Sühnopfer für die Leute gemacht hatte und es Gottes Wort war, es war richtig. Aber als sie das vergötterten, kamen sie in Schwierigkeiten. Ich denke, das ist dieselbe Sache, die in unserem Gemeindezeitaltern passierte. Gott sandte uns eine Botschaft von Martin Luther mit einer Botschaft. John Wesley, die Pfingstbotschaft. Aber was haben wir damit getan? Genau das Gleiche, was sie mit der ehernen Schlange gemacht haben. Wir haben es vergöttert. Ich gehöre zu diesem und ich gehöre zu jenem. Seht ihr, ihr gehört zu etwas ohne die Aufrichtigkeit, die mit echter, Gott wohlgefälliger Anbetung des Wortes verbunden ist. Was ist passiert? Die Bibel, es wird uns in der Bibel gesagt, dass der Prophet diesen Götzen nahm und ihn zerstörte. Halleluja. Was wir heute brauchen, ist ein Prophet, der das Götzenbild der Konfessionen zerstört. Die denken, dass man in den Himmel kommt, wenn man ein Glaubensbekenntnis annimmt oder einer Konfession angehört. Es muss zerstört, verbrannt und weggeworfen werden. Gott ist voll von Barmherzigkeit. Er ist reich an Barmherzigkeit. In diesen Tagen, wo wir alle in einem Chaos der Dunkelheit wären, aber Gott, reich an Barmherzigkeit, hat uns den echten, unverfälschten Heiligen Geist mit seiner eigenen Auslegung dazu gleich hier in diesem Gebäude jeden Abend gesandt. Gott, reich an seiner Barmherzigkeit. Wie wunderbar wir ihn finden. Ja, mein Herr. Nun, sie dachten, sie könnten zu dieser Schlange gehen oder zu dieser kleinen Sache, die Gott gemacht hatte. Mose hat es machen lassen und an einen Pfahl gehängt. Und sie dachten, sie könnten geheilt werden ohne Aufrichtigkeit. Sie standen einfach nur da und schauten es an. Und sie kamen, um es zu vergöttern. Und Gott schickte einen Propheten vorbei und der zerstörte es. Nun, alle, die sich weigerten, diese Schlange in der Wüste anzuschauen, kamen um. Nun, Gott hat einen Weg gemacht, aber wenn ihr ablehnt, es anzuschauen, wenn ihr auf der anderen Straßenseite bleibt, wenn ihr an irgendeinem Glaubensbekenntnis festhaltet und ablehnt, direkt in das Wort zu schauen, um zu sehen, ob es richtig ist oder nicht, alle, die sich weigerten, es anzuschauen, kamen um. Und Gott ist ein unwandelbarer Gott und alle, die sich weigerten zu schauen, kamen um. So ist es auch heute dasselbe. Dann später sündigten die Menschen wieder, wie sie es immer getan haben, und machten einen Götzen daraus. Sie versuchten, Heilung zu bekommen ohne Aufrichtigkeit. Und sie gehören zu etwas, so wie wir es heute tun. Und nun sehen wir, dass der Unterschied davon war, dass Gott, es war ein gutes Sühnopfer, ein gutes Zeichen für die damalige Zeit. Damals war es in Ordnung, aber es sollte einfach nur für diese Zeit sein, für diese Reise. Das ist alles, wofür es funktionieren würde, für diese Reise. Und die Botschaft, die Martin Luther von der Rechtfertigung brachte, war in Ordnung für Luthers Zeitalter. Weiter ging es nicht. Heiligung war fein in Wesleys Zeitalter. Weiter ging es nicht. Dann kommen wir in das Pfingstzeitalter und die Wiedererstattung der Gaben ist eine sehr feine Sache. Es war fein in dem Zeitalter, aber wir gehen jetzt darüber hinaus. Wir sind darüber hinaus. Genauso sicher, wie es eine Welt gibt, in der wir über diese Sache hinauswachsen müssen, denn wir haben dasselbe damit gemacht, wie sie zuvor. Sie machten ein Götzenbild daraus. Ich gehöre dieser Ordnung an, ich gehöre jener Ordnung an. Gott wird jemanden senden, der diese Sache zerschlägt und in Stücke reißt und sein Wort, das volle Wort, bestätigt. Bemerkt es, gepriesen sei Gott. Nun, wir sehen, dass das wahr ist. Gott reich an seiner Barmherzigkeit. Dann, als der Prophet dies zerstörte, ließ es sie ohne jegliche Zeichen der Heilung einer Sühne zurück, weil ihr Götze zerstört wurde. Aber Gott, der reich an Barmherzigkeit ist, machte ihnen etwas anderes. Und was tat er? Er bewegte das Wasser im Teich, im Tempel, und viele kamen und wurden geheilt, indem sie in dieses Wasser traten. Jesus kam zu diesem selben Teich und sah einen Mann, der dort schon seit Jahren lag und darauf wartete, dass das Wasser bewegt würde. Siehst du, Gott, reich an Barmherzigkeit, machte einen anderen Weg für sie, obwohl sie diese Sache vergötterten, obwohl der Prophet es zerreißen musste, denn er ist reich an Barmherzigkeit. Er möchte, dass sie geheilt werden und er hat einen Weg für die Heilung gemacht. Nun, das ging weiter. Die Welt wurde immer sündiger und schließlich wurde die Welt so sündig, dass Gott sie zerstören könnte. Er sagte es in Malachi 4, es sei denn, da ich kommen werde und die Erde mit einem Fluch schlage, er hätte es tun können, keine Frage. Aber dann, Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, er hat einen Retter gesandt, Jesus Christus. Er sandte Jesus, um sowohl Retter als auch Heiler zu sein, denn er sagte, wie Mose die eherne Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden für denselben Zweck. Er, das Sühnopfer, darauf haben wir Anspruch. Nichts anderes als das Sühnopfer, was Jesus mit seinem Blut erkauft hat. Das ist es, worauf wir Anspruch haben. Und die Bibel sagt, er wurde um unserer Übertretungen willen verwundet. Er wurde um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe unseres Friedens lag auf ihn und durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Das können wir beanspruchen, denn das ist die Sühne, für die wir stehen, die für uns angeordnet ist. Gott, reich an Barmherzigkeit. Dies sollte ein ewiges Sühnopfer sein, denn er kam selbst. Gott kam selbst in der Gestalt des sündigen Fleisches, um ein ewiges Sühnopfer zu bringen, litt im Fleisch und machte das Sühnopfer und kam zurück in der Gestalt des Heiligen Geistes, um dieses Sühnopfer zu bestätigen. Wo keine eherne Schlange und kein bewegendes Wasser helfen konnte, wies alles auf dieses vollkommene Sühnopfer hin. Gott, reich in seiner Barmherzigkeit, hat dies getan. Nun heute, in der Zeit, wo wir leben, wir sind durch diese Gemeindezeitalter gekommen und haben alles hinweg erklärt. Unsere Theologen von heute haben es schon lange verloren. Sie erklären es alles hinweg auf einen anderen Tag, ein anderes Zeitalter, etwas anderes, das weit zurückliegt. Und göttliche Heilung hatte ihre Rolle gespielt. Man fand kaum jemanden, der daran glaubte. Sie machten sich darüber lustig. Es ist nicht einmal 20 Jahre her, als sie sich darüber lustig machten. Die Pfingstler gingen praktisch ganz davon weg. Sie begannen in den früheren Tagen, aber sie entfernten sich davon. Schaut euch an, wie sie das machten. Jetzt bekamen sie konfessionellen Wildwuchs. Sie gingen los, um aus allem ein Glaubensbekenntnis zu machen und so weiter. Außer, anstatt das Licht anzunehmen, das hereinkam, organisierten sie sich und machten sich Glaubensbekenntnisse. Jeder kam und machte eine Lehre und blieb darin. Und dann nahmen sie so viel hinweg, bis der Heilige Geist nicht mehr in die Gemeinde kommen konnte. Sie machten weitere Götzen wie eine eherne Schlange. Es wurde zu einem Götzendienst. Jeder sagte, ich gehöre zu diesem und ich gehöre zu jenem. Es war ein Götzendienst. Welch ein Durcheinander, in dem wir in der Endzeit sind. Aber Gott, reich in seiner Barmherzigkeit, hat den Heiligen Geist auf uns zurückgesandt und bestätigt heute Abend sein Wort, wie er es verheißen hat. Gott hat verheißen, dass er diese Dinge tun würde. Schaut, was er getan hat. Schaut, was er getan hat. Wie, jetzt können wir sehen, wie er jedem Zeitalter eine gewisse Sache verheißen hat, die geschehen soll. Und wir finden heraus, dass es genauso geschah, wie er es sagte, weil er reich ist in seiner Barmherzigkeit. Immer Barmherzigkeit, um jedes Wort zu erfüllen, das er verheißen hat. Er muss es tun, und zwar immer, um Gott zu bleiben. Er tut dies immer. Sein Wort kommt immer zu seiner Zeit. Seine Saat, die er in die Erde gesät hat, was hat er getan? Er hat es hier in das Wort gelegt, und das ist ein Same. Und jedes Mal, wenn ein Zeitalter kommt, reift dieser Same heran und eine Reformation kommt hervor. Und er hat es verheißen und es geschieht auch. Nun, wir haben diese Dinge nicht verdient. Wir haben diese Segnungen Gottes nicht verdient, weil wir den Dingen der Welt nachgegangen sind in dem Irrtum von Kain. Kain baute einen schönen Altar und eine nette Gemeinde und stellte Blumen darauf und dachte, dass es genau das Richtige wäre, dass es ein Haufen von Äpfel, Birnen, Granatäpfeln oder was auch immer war, was sein Vater und seine Mutter im Garten Eden gegessen hatten und das sie dann vertrieben hatte. Und so bot er es Gott an, aber Gott lehnte es ab. Aber Abel brachte Gott durch seinen Glauben ein besseres Opfer dar als Kain. Und heute sagt die Bibel in Judas, dass sie auf dem Weg Kains gegangen sind und zugrunde gingen in den Lügen Koras. Seht, sie gingen den Weg Kains. Sie bauten Altäre, bauten Kirchen, Konfessionen, machten es blumig und groß und mehr Mitglieder als alle anderen. Sie nahmen diese Dinge, jeder, der daherkam und auf und absprang oder die Hände schüttelte oder auf eine bestimmte Weise getauft wurde oder in Zungen sprach oder durch den Gang lief. Sie haben ihren Namen in das Buch geschrieben, das ist richtig. Und dann wenden sie sich gegen die Wahrheit, die gepredigt wird, und leugnen sie. Wie kann es sein? Also bemerkt, in welch einem Durcheinander wir steckten. Bemerkt es. Und die Bibel sagt, und sie gingen auf dem Weg Bileams und kamen um im Widerspruch Koras. Untergegangen im Widerspruch von, was war der Widerspruch von Korah? Warum denkst du, dass du der einzige Heilige bist? Warum, Gott? Alle von uns sind heilig. Die ganze Gemeinde ist in Ordnung. Jeder. Wir müssen alle zusammenhalten. Das sollten wir tun. Dort sind sie umgekommen. Richtig. Und wir haben es wirklich verdient. Wir haben es verdient. Aber Gott, reich an Barmherzigkeit, hat uns aus diesem Chaos herausgezogen und es uns sehen lassen, bevor es uns trifft. Reich an seiner Barmherzigkeit hat er uns eine Erweckung, göttliche Heilung gesandt und die Kraft Gottes kam zurück. Gemäß der Geschichte hat keine Erweckung jemals länger als 3 Jahre gedauert. Diese Erweckung dauert 15 Jahre. Sie ist ein brennendes Feuer um die ganze Welt. Warum? Weil wir es verdient haben? Gott, reich in seiner Barmherzigkeit, nicht weil wir es wollten oder weil wir es etwa verdient hätten. Denk daran, was geschah. Ich denke an eine eurer Schwestern hier in Phoenix. Viele von euch kennen Frau Hattie Wardrop. Sie hatte Herzkrebs und sie war hier oben in der Gebetsreihe, als Bruder Moore und ich das erste Mal hier vor etwa 15 oder 18 Jahren waren. Sie lag mit Herzkrebs im Sterben und hätte schon lange tot sein müssen. Aber Gott, reich an Barmherzigkeit, sandte seine Kraft auf sie und er rettete ihr Leben und sie lebt heute noch. Gott, reich an Barmherzigkeit. Der Kongressabgeordnete Upshaw, ein großer Mann. Ich denke, er war einmal der Präsident der Southern Baptist Convention oder der Vizepräsident oder so etwas in der Art. Er hatte alles getan. Er war ein guter Mann. Er tat alles, was er zu tun wusste. Er ging zu jedem Arzt. Niemand konnte etwas für ihn tun. Er war gebunden. Die Prediger hatten für ihn gebetet. Er hatte literweise Öl auf sein Haupt gießen lassen zur Salbung von verschiedenen Predigern überall. Eines Abends ging ich in Los Angeles, Kalifornien zum Pult und schaute 2-3 Mal auf die Gruppe von Rollstühlen und schaute, wie sie dort an den Gängen saßen. Und dann dort drüben stand ein Kinderbett mit einem kleinen farbigen Mädchen darin, einem kleinen Negermädchen. Und ihre Mutter saß bei ihr. Mein Bruder stellte die Gebetsreihe auf und ich schaute, ohne zu wissen, was da vor sich ging. Und ich sah einen Arzt mit einer Hornbrille, der ein kleines Negermädchen wegen einer Erkrankung am Hals operierte und sie war gelähmt. Und ich schaute mich um. Ich dachte, wo ist das Kind? Ich konnte sie nicht sehen. Nach einer Weile sah ich sie dort unten, ein hübsches kleines Mädchen, etwa 7 oder 8 Jahre alt. Keine Hoffnung, für den Rest ihres Lebens gelähmt. Dort unten war ihre Mutter auf den Knien und betete. Dann sagte ich, dieser Arzt hat dein kleines Mädchen operiert und beschrieb, sie sagte, das ist richtig, mein Herr. Dann versuchte sie, das Baby auf die Plattform zu bekommen. Sie sagten ihr, sie solle es nicht tun. Sie versuchten, sie zu beruhigen. Ungefähr zu der Zeit, als sie sie beruhigt hatten, dachte ich nun, wir werden in ein paar Minuten die Gelegenheit bekommen, für sie zu beten. Vielleicht waren diese Leute an diesem Abend hier. Ich schaute hinaus auf die Zuhörerschaft. Ich sah das kleine Mädchen eine kleine schmale Straße hinuntergehen mit einer Puppe im Arm, die sie schaukelte. Egal wie sehr der Arzt behauptete, dass sie für den Rest ihres Lebens gelähmt sein würde, Gott, reich an Barmherzigkeit, sandte den Heiligen Geist durch eine Vision herab und das kleine Mädchen kam dort heraus und sie und ihre Mutter nahmen sich an den Händen und gingen durch den Gang herunter und lobten Gott. Ganz hinten saß ein alter Mann, der Kongressabgeordnete Upshaw. Viele von euch kennen sein Zeugnis. Er war ein guter Mann gewesen, geprüft sein ganzes Leben lang. 66 Jahre, ein Invalide im Rollstuhl, im Bett geschoben. Er ging mit Krücken unter den Armen, er würde nie mehr normal gehen. Und dort saß er und ich schaute darauf und auf einmal sah ich eine Vision. Hier kam er, ging über die Zuhörerschaft hinweg und beugte sein Haupt. Er konnte so gut gehen wie jeder andere auch. Ich wusste nicht, wer dieser Mann war. Ich sagte, da hinten sitzt ein großer Mann. Er fiel als kleiner Junge vom Wagen auf einen Heurahmen und verletzte sich den Rücken. Sie bohrten Löcher in den Boden, um zu verhindern, dass die Vibration, wenn die Leute gingen, auf seinen Rücken schlugen. Ich sagte, er wird ein großer Mann und er wird immer größer. Er sitzt in einem großen Kreis im Weißen Haus. Und dann kam dieser Mann und sagte mir, das ist der Kongressabgeordnete Upshaw. Hast du schon mal von ihm gehört? Ich sagte, ich habe noch nie von ihm gehört. Und er stellte ein kleines Mikrofon auf und sie unterhielten sich. Dann begann ich mich umzuschauen und ich sah den alten Kongressabgeordneten in einer Vision auf mich zukommen. Einfach so vollkommen und normal, wie er nur sein konnte. Gott, reich an Barmherzigkeit, hat ihn aus dem Rollstuhl geholt und er ging ohne Krücken bis zu dem Tag, an dem er starb. Gott, reich an Barmherzigkeit. Als die Ärzte versagt hatten, als die Wissenschaft versagt hatte, als alles andere versagt hatte, war Gott reich an Barmherzigkeit zum Kongressabgeordneten Upshaw. Ich denke an mich selbst als einen kleinen Jungen. Ich erinnere mich als, die Menschen nennen mich heute einen Frauenhasser. Der Grund dafür war, weil ich als Kind so viel Unmoral bei Frauen gesehen habe. Ich habe sie gehasst. Und das tue ich heute nicht mehr, weil ich weiß, dass es dort einige gute gibt. Aber ich erinnere mich daran, dass es so schlimm war, so unmoralisch. Und ich dachte, meine Güte, ich werde nie dort sein, wo Menschen sind. Ich habe keine Bildung, also ich bekam keine. Als kleines Kind saß ich dort, nicht mal ein Hemd an, nur mit meinem Mantel, der so mit einer Sicherheitsnadel zusammengesteckt war. Und es war echt heiß und die Lehrerin sagte, William, ist dir nicht heiß mit dem Mantel? Ich sagte, nein, mir ist ein bisschen kühl. Und sie brachte mich dazu, zum Ofen zu gehen und etwas Holz in den Ofen zu legen und ich legte gerne etwas nach. Und ich hatte die ganze Saison über kein Hemd. Und ich dachte, wenn ich jemals das Geld bekommen könnte, dass ich ein 30-30er Gewehr kaufen könnte, würde ich hierher in den Westen kommen und hier leben und den Rest meines Lebens jagen. Ich wollte nichts mit Menschen zu tun haben. Einfach wegbleiben, denn sie mochten mich nicht und ich würde mich einfach von ihnen fernhalten. Und jedes Mal, wenn ich in die Stadt ging, um mit jemandem zu reden, wenn ich ein paar Kerle auf der Straße sah, die ich kannte, sagte ich, hallo Johannes, Jim, wie geht es euch? Oh, hallo. Seht ihr, sie wollten nicht mit mir reden, sie wollten nichts mit mir zu tun haben, wegen meines Vaters und denen, die Whisky herstellten. Und ich hatte das nicht getan, es war nichts, was ich getan hatte. Und ich wäre dieser Typ gewesen, aber jetzt, ich habe vor nicht allzu langer Zeit zu meiner Frau gesagt, meine Wand ist vollgestopft mit den besten Waffen, die man kaufen kann. Oh, und ich denke an die alte schmutzige Kleidung. Heute Abend habe ich 2 oder 3 gute Anzüge bekommen. Und keine Freunde? Ich muss mich in der Wildnis verstecken, um mich von den Menschen fernzuhalten. Was hat es damit auf sich? Ist es wegen meiner Persönlichkeit? Ist es wegen meiner Erziehung? Nein, Gott reich an Barmherzigkeit. Er sah mich in diesem Zustand und rettete mich. Ich erinnere mich, dass ich am Arm geführt wurde wie ein Blinder. Ich konnte nichts sehen. Alles vor mir war verschwommen. Ich würde den Rest meines Lebens blind sein. Aber Gott, reich an Barmherzigkeit, stellte mein Augenlicht wieder her. Ich bin 55 Jahre alt. Ich habe immer noch ein gutes Augenlicht. Gott, reich an Barmherzigkeit, ist das Einzige, was ich sagen kann. Einmal hatte die Gemeinde keine Möglichkeit der Heilung. Sie hatten eine, aber sie schlugen sie aus. Aber Gott, reich an Barmherzigkeit, hat ihnen eine Gabe der göttlichen Heilung gesandt. Das ist der Heilige Geist unter uns, der das Wort mit darauf folgenden Zeichen bestätigt. Gott, reich an Barmherzigkeit. Ich habe hier 2 oder 3 Seiten dieser Notizen, aber ich werde nicht versuchen, sie durchzunehmen, weil ich mir bewusst bin, dass es fast Zeit ist, diese Gebetsreihe zu beginnen. Aber Gott ist reich in seiner Barmherzigkeit. Viele von euch sind heute Abend hier, die Ärzte haben euch abgewiesen. Es gibt Menschen, die in ihren Rollstühlen sitzen, sie werden wahrscheinlich nie mehr herauskommen. Sie sind dort, um zu bleiben. Einige von ihnen sind auf verschiedene Art und Weisen gelähmt. Sie würden niemals herauskommen können. Es gibt keine Möglichkeit für sie herauszukommen. Aber Gott, reich in seiner Barmherzigkeit, hat eine Versöhnung bereitgestellt. Schlage es nicht ab, empfange es. Dort draußen gibt es Männer mit Herzproblemen. Dort gibt es Menschen mit Krebserkrankungen, bei denen die Ärzte nichts tun können. Du bist hoffnungslos, hilflos in dieser Welt, aber Gott, reich an Barmherzigkeit, hat den Heiligen Geist herabgesandt, und zwar genau hierher, um das Wort zu bestätigen und zu beweisen, dass er gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Weil wir es verdient haben, weil Gott reich ist an seiner Barmherzigkeit. Amen. Nun, das ist der eine. Das ist die Person, es ist dieser Herr Jesus. Er ist nicht tot, aber er ist auferstanden von den Toten und lebt in Ewigkeit. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, immer noch reich in seiner Barmherzigkeit, wie er es zu der Frau war, die ein Blutproblem hatte. Und sie begann durch die Menge zu gehen. Es gab keine Hoffnung für sie. Die Ärzte hatten alles getan, was sie tun konnten. Sie hatte ein Blutproblem. Sie lag im Sterben. Und sie berührte das Gewand des Meisters. Gott, reich an Barmherzigkeit, drehte sich um und sagte es ihr und sie war geheilt von dieser Blutkrankheit. Eine kleine, verdorbene Prostituierte ging eines Tages zu einem Brunnen, um Wasser zu bekommen. keine Hoffnung. Sie war von den Jungfrauen ausgestoßen worden, von den Menschen in ihrer Umgebung. Ihr Leben war nichts wert und sie dachte, was nützt es, es zu versuchen? Ich gebe es auf. Da gibt es nichts mehr für mich. Aber als sie drüben an der Seite des Brunnens stand und saß, schaute sie und dort saß ein Mann, der ihr alles sagte, was sie getan hatte. Gott, reich in seiner Barmherzigkeit, derselbe Gott ist heute Abend genauso reich an seiner Barmherzigkeit und derselbe, wie er es in jenen Tagen war. Gott, reich, leere Stelle auf dem Tonband der Übersetzer. Ich denke, wir haben hier 200 Gebetskarten oder wir haben 200 aufgerufen. Wir werden sie aufrufen und die Menschen sich aufstellen lassen. Wir werden für sie beten. Aber bevor wir das tun, wenn einige Neuankömmlinge hier sind, dann trennt euch von allem Aberglauben. Dies ist kein Aberglauben. Es ist die Kundgebung einer Verheißung Gottes. Es ist abhängig davon, wonach du ausschaust. Es gibt keine Tugend in irgendeinem Menschen, es gibt keine Macht in einem Menschen, aber wir als Gläubige haben Autorität, nicht Macht, aber Autorität. Jemand fragte mich vor nicht allzu langer Zeit und sagte, Bruder Branham, glaubst du, dass du Macht bekommst, dies zu tun? Ich sagte, ich habe überhaupt keine Macht, aber ich habe Autorität. Jeder Gläubige hat sie. Wenn ihr sie ablehnt, werdet ihr bleiben, wo ihr seid. Aber wenn ihr sie annehmt, wird sie überaus reichlich wirken, weil Gott reich ist in seiner Barmherzigkeit. Nimm einen kleinen Polizisten, der hier auf der Straße steht, seine Kleidung hängt halb von ihm herunter, so mager ist er. Die Mütze hat seine Ohren heruntergezogen. Und er geht dorthin, wo Autos mit 50 Meilen pro Stunde ankommen, mit 300 PS in ihren Motoren. Er hat nicht mal die Kraft, ein Fahrrad anzuhalten, das ist richtig. Aber lass ihn einfach in die Trillerpfeife blasen und die Hand hochhalten und seht, wie die Bremsen quietschen. Er hat keine Macht, aber er hat Autorität. Die ganze Stadt steht hinter ihm. Und wenn ein Mann oder eine Frau, egal in welchem Zustand ihr seid, ihr habt die Autorität Gottes durch ein Versprechen bekommen, weil er reich ist und er verheißen hat, das Übermaß zu tun. Wenn ihr zu diesem Berg sprecht, er soll sich bewegen und zweifelt nicht in eurem Herzen, sondern glaubt, was ihr sagt, so wird es geschehen. Ihr habt keine Macht, aber Autorität. Erinnert ihr euch daran, was er mir damals erzählt hat? Er sagte, du wirst in der Lage sein, die Geheimnisse der Herzen zu enthüllen. Nun, erinnert ihr euch daran, Leute aus Phönix? Er hat es verheißen. Was er verspricht, tut er auch. Hier sind einige von euch, die keine Gebetskarten bekommen haben. Kein Zweifel. Wie viele sind krank und haben keine Gebetskarten? Hebt eure Hand. Sicher, in Ordnung, wenn ihr wissen möchtet, nicht die Autorität, nicht die Macht, sondern die Autorität des Wortes. Was ich tue, das sollt auch ihr tun. Jesus verhieß in Lukas 17,30, dass es vor seinem Kommen so sein wird, wie zur Zeit Moses oder Noah, als sie aßen und tranken und sich verheirateten und es nicht wussten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Er sagte, dass es diese Zeit geben würde. Dann sagte er auch, wie es in den Tagen Lots war und sagte, dies wird an jenem Tag geschehen, wenn der Sohn des Menschen geoffenbart werden wird. Wenn der Sohn des Menschen offenbart wird in den letzten Tagen. Nun schaut, was er, wie der Menschensohn sich in der Person dieses Engels offenbarte, welcher der Menschensohn war. Absolut. Abraham nannte ihn Elohim. Er war der Sohn des Menschen. Offenbarte sich gerade, bevor die heidnische Welt verbrannte. Wie tat er es mit dem Gläubigen? Zu den Scheingläubigen schickte er zwei Prediger hinunter, um ihnen zu predigen. Aber bei den echten Gläubigen stand er mit dem Rücken zum Zelt und sagte, Abraham. Ein paar Tage zuvor hieß er noch Abram, aber jetzt ist er Abraham. Wo ist deine Frau Sarah? Er sagte, sie ist in dem Zelt hinter dir. Er sagte, ich werde mein Versprechen dir gegenüber einhalten. Ich werde dich besuchen. O Abraham war 100 Jahre alt und Sarah war 90. Aber Gott, reich an Barmherzigkeit, hielt sein Versprechen. Es brachte das Baby hervor, denn Gott ist barmherzig. Und er ist voller Barmherzigkeit. Er ist reich an Barmherzigkeit. Er hält sein Versprechen. Bemerkt, mit dem Rücken zum Zelt. Sarah lachte und sagte, wie kann so etwas sein? Ich bin alt, wie könnte ich mit meinem Mann wie eine junge, verheiratete Frau Vergnügen haben? Er ist doch schon 100 Jahre alt. Unsere familiäre Beziehung hatte schon vor vielen, vielen Jahren aufgehört. Wie kann das sein? Und sie lachte darüber. Und der Engel mit, der Sohn des Menschen, der dem Zelt den Rücken zuwandte, sagte, warum lacht Sarah? Und sagte, wie kann das sein? Was war es? Jesus sagte in Lukas 17,30, wie es in den Tagen Lots war, dieselbe Situation, bevor diese heidnische Welt verbrannt wurde. Er sagte, der Sohn des Menschen wird sich an jenem Tag offenbaren. Er machte das Versprechen, dass Malachi 4 verheißt, es würde eine Botschaft hervorkommen, die die Menschen zur ursprünglichen Pfingstbotschaft zurückbringen würde, und zwar mit demselben Segen, den sie damals hatten. Was ist es? Es ist ein zweiflügeliger Adler. Sowohl neutestamentliche als auch alttestamentliche Propheten haben uns gemeinsam von Gott verheißen, dass es sich erfüllt, wovon die Verheißungen der Bibel sprechen. Amen. Gott, reich an Barmherzigkeit, würde sein Volk nicht in dieses konfessionelle laodizianische Gemeindezeitalter gehen lassen, welches reich an Gütern und Dingen der Welt ist. Aber er würde einen Ausweg schaffen. Glaubt daran, Leute. Gott segne euch. Amen. Gott, reich an Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit Gottes ist das Einzige, was ich begehre. Nicht seine Gerechtigkeit, nicht sein Gesetz, sondern seine Barmherzigkeit ist das, wonach ich rufe. Gott sei barmherzig zu mir. Wir alle haben dieses Gefühl. Ich habe beobachtet, dort ist eine kleine Frau, die hier am Ende der Sitzreihe sitzt. Hast du eine Gebetskarte, meine Dame? Du hast keine? Lass mich dir zeigen, dass Gott reich an Barmherzigkeit ist. Du warst in letzter Zeit echt nervös, nicht wahr? Echt schlimm. Und deine Augen haben sich verschlimmert. Ist das nicht so? Ja, das stimmt. Jetzt werden sie sich verwandeln. Gott, reich in seiner Barmherzigkeit, indem er dich fragt, ob du ihm glaubst. Jetzt hattest du keine Gebetskarte. Du hattest nichts, aber du brauchtest es nicht. Siehst du, es ist Gnade, die dir zuteil wird. Dort sitzt ein kleiner, winziger Kerl, sitzt direkt davor in einer Art, er sitzt genau hier draußen. Er leidet unter einer Wucherung an seinem Leib. Es ist erst kürzlich dort hereingekommen. Erst kürzlich, stimmt's, Herr? Ja, das stimmt. Du weißt nicht, was es ist. Du hast Angst davor. Das stimmt. Es wurde durch eine Prellung verursacht, nicht wahr? Hast du eine Gebetskarte? Du hast keine Gebetskarte. Du brauchst keine. Gott, reich an seiner Barmherzigkeit. O Bruder, Schwester, glaubt an Gott. Zweifelt nicht an ihm, glaubt ihm. Richtig. Hier sitzt ein Mann, grauer Anzug mit Brille. Schau her, mein Herr, glaubst du, dass Gott reich an seiner Barmherzigkeit ist? Du sitzt dort mit einem Leistenbruch. Glaubst du, dass Gott diesen Bruch heilen und dich gesund machen kann, wenn du hier am Ende der Reihe sitzt und mich anschaust? Wenn du glaubst, dass Gott diesen Leistenbruch heilen kann, wird Gott es mit dir tun, wenn du es annimmst. Glaubst du daran? Wirst du es annehmen? In Ordnung, du kannst es haben, wenn du es einfach glaubst. Hab Erbarmen, ja, Herr. Dort ist eine Dame, die draußen sitzt. Sie leidet unter schlechter Durchblutung ihres Körpers. Aber wenn sie glauben will, wird Gott sie heilen, wenn sie es glaubt. Ich glaube, sie wird es mit Sicherheit verpassen. Hab Erbarmen, ist mein Gebet. Wenn ich die Frau schwach erkennen kann, Frau Riley, glaubst du, dass Gott diese schlechte Durchblutung heilen kann? Wenn du es willst, empfange es. Amen. Glaube einfach. Gott ist gut. Ist er das nicht, Stella? Ich habe die Frau nie in meinem Leben gesehen, aber Gott in seiner Gnade. Hier ist eine andere Frau. Sie sitzt ganz hinten, ganz da hinten und schaut mich an. Sie hat auch eine schlechte Durchblutung. Sie hat in dem Moment darüber nachgedacht. Ich habe die Frau noch nie in meinem Leben gesehen. Als ich sah, dass diese andere Frau das Gleiche hat, schaute sie mich an. Glaubst du mir, dass ich Gottes Prophet bin oder sein Diener? Du hast auch ein Herzleiden. Wenn das stimmt, hebe deine Hand. Jetzt hast du es nicht mehr. Gott, reich in seiner Barmherzigkeit, zeigt, dass er heute Abend hier in dem Gebäude lebendig ist. Gott, reich an seiner Barmherzigkeit. Amen. Könnte es dort, wie viele Sünder und Zurückgefallen würden sich auf die Füße stellen und sagen, Gott, reich an seiner Barmherzigkeit, sei mir gnädig. Stell dich auf deine Füße, ich werde für dich beten. Wenn du glaubst, dass er, du möchtest jetzt Barmherzigkeit, Gott segne euch, Gott segne euch, Gott segne euch, euch Zurückgefallene, erhebt euch auf eure Füße. Gott, reich in seiner Barmherzigkeit, bist du. Sicherlich seid ihr in diesem Zustand noch nicht so abgestumpft, dass ihr nicht sehen könnt, dass dies die Verheißung der Stunde ist. Sicherlich habt ihr euch noch nicht so sehr in Konfessionen und andere Dinge verstrickt, dass ihr nicht seht, dass dies die Verheißung der Stunde ist. Gott ist reich an Barmherzigkeit. Wer immer du warst, der aufgestanden ist, ich werde gleich beten. Ich möchte, dass du dich auf dem Weg zu einer guten Gemeinde des vollen Evangeliums machst und dich in der christlichen Taufe taufen lässt. Gott gebe dir den Heiligen Geist. Gibt es dort einen anderen? Steh auf und sage, ich möchte, dass man sich an mich erinnert. Gott, in deiner Barmherzigkeit, erinnere dich an mich. Ich habe nicht gelebt, wie ich sollte. Vielleicht, Gott segne dich, meine Dame. Gott segne euch. Gott segne euch. Gott segne euch. Gott segne euch. Das ist richtig. Gott ist reich in seiner Barmherzigkeit. Hab Erbarmen mit mir. Gott segne dich, Schwester. Ist dort. Wie viele sind hier drin und sagen, ich stehe auf? Ich möchte, dass Gott weiß, dass ich erbarmen möchte. Ich habe nicht richtig gelebt. Ich habe so und so gelebt. Ich bin auf und ab gegangen, aber ich möchte seine Gnade. Gott segne dich, Bruder. Jemand anderes sagt, Gott reich an seiner Barmherzigkeit. Gott segne dich, Schwester. Gott segne dich, Schwester. Das ist richtig. Gott reich in seiner Gnade. Gott segne auch dich. Gott segne dich da hinten. Gott sieht dich. Steh einfach auf. Dann hilft es etwas, Bruder Branham? Ja, sicher. Steh auf und sieh, wie sehr es sich anders anfühlt. Wenn du wirklich aufrichtig in deinem Herzen bist, ist Gott reich an Barmherzigkeit. Er will nicht, dass einer verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Gott reich an seiner Barmherzigkeit. O Gott, hab Erbarmen mit uns. Nun, wie viele sind jetzt hier, die diese Gebetskarten in der Hand haben? Was waren sie? A's und B's, nicht wahr? A's und B's. Alle Menschen, die Gebetskarte A haben, stehen auf dieser Seite und Gebetskarte B steht hinter ihnen. Ich frage mich, ob es hier einige Prediger gibt, die gerne bereit wären, mir zu helfen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr hier hochkommen würdet, denn wir werden gerne mit euch beten. Dies sagt die Bibel. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben. Sie werden mit neuen Zungen sprechen. Haben wir es getan? Durch die Gnade von, nicht wir, sondern Gott, der reich an Barmherzigkeit ist, sein Wort zu halten. Gott, die Rollstühle, wenn ihr sie hier vorne hinstellen möchtet, werden wir hier für sie beten. Da müssen wir sie nicht durch den ganzen Gang schieben. Lasst, in Ordnung, lasst sie hierher kommen. Wir werden sicherlich für sie beten, für jeden einzelnen von ihnen. Gott, reich in seiner Barmherzigkeit. Würdest du dich jetzt für ein paar Minuten auf die rechte Seite stellen? Ist Bruder Brown mit dir hergekommen? Kommt er morgen? Ich hatte gehofft, dass er hier sein würde. Wo ist Bruder Outlaw? Wo ist Bruder Fuller? Einige der Menschen, die mit mir hierher kamen, als ich das erste Mal hierher kam. Lasst uns zurückkommen. Erinnerst du dich an diese altmodischen Gebetsreihen, als wir dort standen, bis du mich auf der einen Seite festhalten musstest und jemand auf der anderen? Ich wurde so schwach. Wie viele haben an diesen Versammlungen teilgenommen, ganz zurück am Anfang? Schau hier, ihr erinnert euch, dass ich euch damals gesagt habe, dass der Herr Jesus mir sagte, dass diese Dinge stattfinden würden, wenn ich aufrichtig wäre. Ist das richtig? So etwas hatten wir damals nicht, aber es ist geschehen, weil Gott reich ist, in seiner Barmherzigkeit und treu zu seinem Versprechen steht. Amen. Oh, Amen. Gelobt sei Gott. Halleluja. Oh, ich bin so froh, dass ich einer von ihnen bin. Amen. Oh mein, dort sind Menschen fast überall, deren Herzen ganz in Flammen stehen, mit dem Feuer, das zu Pfingsten fiel, das sie gereinigt und rein gemacht hat. Oh, es brennt jetzt in meinem Herzen. Alle Ehre sei seinem Namen. Ich bin so froh, dass ich sagen kann, dass ich einer von ihnen bin. Oh, ich, ein elender, erbärmlicher, armer, verblendeter Wicht, der ich war, und nun kann ich durch seine Barmherzigkeit, seine reiche Barmherzigkeit, das Reich Gottes in Sichtweite sehen. Amen. Wie schön sind seine Gebote. Stell dich hierher, mein Bruder, auf deine Krücke. Wenn du nicht aufstehen kannst, in Ordnung. Stell dich genau hierhin. Wir kommen gleich und beten für dich. Und jetzt das. A's und B's von Gebetskarten werden dort drüben auf der anderen Seite aufgereiht und wir werden für sie beten. Predigerbrüder, ihr seid sicherlich, wenn du an das Handauflegen auf die Kranken glaubst, kommst du genau hierher, stellst dich mit mir auf diese Plattform, wir werden für die Kranken beten. Nun zu euch Menschen, die ihr in dieser Reihe steht, wenn ihr glauben könnt, dass die Gegenwart Gottes hier ist, dass der Heilige Geist jetzt in unserer Mitte ist und einfach genau das tut, was er gesagt hat, dass er es tun würde. Wenn ich die Macht hätte, dich zu heilen, würde ich es sicherlich tun. Wenn ich irgendeine Möglichkeit hätte, dich zu heilen, würde ich es ganz sicher tun, aber ich habe es nicht. Gott hat eine kleine Gabe gegeben. Ich bin kein guter Prediger. Ich habe nicht genug Bildung, um als Prediger qualifiziert zu sein, was man heutzutage als Prediger bezeichnet. Wenn deine Erfahrung eine theologische Erfahrung sein muss und es bestimmte Doktortitel haben muss und so weiter, ich kann mich nicht dafür qualifizieren. Aber Gott hat mein Herz gesehen und wusste, dass ich etwas für ihn tun möchte. Ich möchte es zu schätzen wissen. Neulich sagte ein Mann zu mir, ich glaube, du bist einfach ein feiner Mann, Herr Brennan, aber ich glaube, du irrst dich aufrichtig. Du bist außerhalb des Willens. Weißt du, dass du am Ende verdammt wirst? Und ich sagte, schau, ich möchte dir etwas sagen. Ich werde sagen, dass du recht hättest, einfach um deiner Argumentation willen. Wenn ich falsch liege, was ich nicht glaube, aber wenn ich falsch läge und ich wüsste jetzt schon, dass ich 100 Jahre alt werden würde und er würde mich am Ende des Weges verurteilen und mir sagen, du verdienst es nicht, in meinen Himmel zu kommen, William Branham. Geh hinaus in die äußerste Finsternis. Wisst ihr was? Ich würde ihm jeden Tag meines Lebens dienen, bis ich gehe. Denn ich habe so viel von seinem unverdienten Segen empfangen, dass er für mich mehr ist als das Leben. Er ist alles, was ich bin, alles, was ich jemals zu sein hoffte, habe ich durch seine Gnade und Barmherzigkeit erhalten. Ich war elend, jämmerlich, arm, blind, aber durch Gnade hat er mich geheilt. Ich bin stark und gesund durch die Gnade Gottes. Ich habe gutes Augenlicht, ich habe zu essen, zu trinken, habe alles, was ich brauche. Er hat nie verheißen, meine Wünsche zu erfüllen, aber meine Bedürfnisse. Und wenn ich an jenem Tage verstoßen werde und ich wüsste, ich kann nicht sehen, wo ich sein werde, dass ich falsch bin und Gott mich dazu auserwählt hat, falsch zu sein, würde ich wollen, dass ich falsch bleibe und weil ich seinen Willen tun möchte. Es ist, ich liebe ihn, weil ich möchte, dass sein Wille getan wird. Nun, das ist eine großartige Aussage, aber ich hoffe, ihr bekommt es auf die Art in dem Geist, in dem ich es gesagt habe. Seht ihr, ich möchte seinen Willen tun. Wenn ich ihn mal um etwas bitte und er schüttelt den Kopf, nein, darüber freue ich mich genauso sehr, als wenn er Ja gesagt hätte. Weil wir immer bitten sollten, dein Wille geschehe. Sein Nein ist genauso, wenn das sein Wille ist, ist es viel besser als sein Ja, wenn es sein Wille ist, es zu tun. Das ist, wenn du ihn wirklich liebst. Amen. Wenn ich anfange, mit ihm zu reden, kann ich einfach nicht aufhören. Oh, er ist so echt für mich. Freunde, er ist alles, was ich bin, alles, was ich jemals sein könnte, alles, was ich jemals erwarte zu sein, ist in Jesus Christus gegründet, in seinem Wort. Ich bin heute Abend dankbar für das Zeugnis des Heiligen Geistes für diese Botschaft. Ich weiß, es mag, einige mögen damit nicht einverstanden sein, aber wie ich euch gesagt habe, bin ich einer Botschaft verpflichtet. Ein Zeichen ging hervor und Gott sendet nicht einfach ein Zeichen, um zu zeigen, dass er Gott ist. Eine Botschaft, eine Stimme folgt immer auf das Zeichen. Jeder weiß das. Jesus kam mit Zeichen und Wunder. Er war ein großer Mann, als er Zeichen und Wunder tat. Aber als er anfing, die Botschaft zu verkündigen, ich und mein Vater sind eins, oh mein Gott, das war falsch für sie. Seht ihr? Aber die Stimme musste dem Zeichen folgen. Mose wurde zwei Zeichen gegeben und jedes Zeichen hatte eine Stimme. Das ist richtig. Ich habe vor einiger Zeit hier irgendwo darüber gepredigt. Die Stimme des Zeichens. Es muss eine Stimme haben. Es ist ein Verwandeln. So ist es immer. Wenn es nicht so ist, dann ist es nicht von Gott gekommen. Wenn ein Mann mit einem seltsamen, eigenartigen Dienst herauskommt, der in der Bibel als die Wahrheit gefunden wird, und dieser Mann bleibt genau in der gleichen alten konfessionellen Lehre, vergiss es. Es tut nichts zur Sache. Gott tut so etwas nicht. Diese Sache ist verrottetes Manna, das Termiten in sich hat, oder Wackelschwänze, oder wie auch immer du es nennen möchtest, von vor 40, 50 Jahren. Sie versuchen immer noch, das alte Manna zu essen, das vor vielen Jahren gefallen ist. Auf der Reise der Kinder Israels fiel jede Nacht neues Manna. Richtig, sie konnten es nicht aufbewahren. Wir leben nicht in einem vergangenen Zeitalter. Wir essen neues Manna. Frisches Manna aus dem Himmel auf unserer Reise, während wir weitergehen. Lasst uns jetzt unsere Häupter beugen. Herr Gott, du bist so echt, deine Gegenwart. Ich denke an deine Gnade. Herr, wir haben gesehen, dass du so viele Dinge tust. Wir haben dich in Zungensprechen gehört, gesehen, wie du es durch deine Menschen auslegst. O Gott, zu sehen, wie du die Kranken heilst, den Blinden die Augen öffnest, die Lahmen gehen lässt, die Tauben hören lässt, die Stummen sprechen lässt. Was für ein großer, mächtiger Gott bist du. Und dann zu sehen, dass du dies in den letzten Tagen verheißen hast, auch wenn wir viele fleischliche Nachahmer haben, so erklärt es doch nur, dass es irgendwo einen echten Gott gibt, der wirklich wahr ist. Und ich bete heute Abend, himmlischer Vater, dass wir so gottbewusst werden, dass wir sehen, dass du hier bist. Und diese Menschen in der Linie, wenn sie durch diese Linie gehen, Herr, für wir tun dies, weil wir ihnen ein Versprechen gemacht haben. Und du sagtest, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Hier stehen Predigerbrüder, Männer, die du vor Grundlegung der Welt auserwählt hast, das zu sein, was sie heute Abend sind. Du wusstest, bevor es eine Welt gab, dass wir heute Abend hier sein würden, weil du unendlich bist. So beten wir heute Abend, himmlischer Vater, dass diese kranken Menschen, verkrüppelt, blind, lahm, krebskrank, was auch immer es sein mag, die diese Linie durchlaufen, erkennen mögen, dass genau der Gott, der das Geheimnis des Herzens kennt, sie heilen wird, wenn sie es einfach nur annehmen. Schaut nur und versteht. Der Mann, der die eherne Schlange einfach als ein Stück Messing ansah, er würde nie geheilt werden, weil er kein Verständnis dafür hatte, was es war. Und heute, Herr, ist es genauso. Wenn sie auf eine Gabe schauen und denken, dass sie ihnen helfen könnte, haben sie kein Verständnis. Es ist nur die Bestätigung der Gegenwart Gottes, die hier ist, um zu heilen. Gewähre es, Vater. Möge es in Jesu Namen getan werden. Amen. Ich möchte, dass die kleine Pianistin, wenn sie will, Mann oder Frau, wer auch immer es sein mag, dorthin geht und dieses Lied spielt. Der große Arzt ist jetzt uns nah, der liebe, teure Jesus. Wenn sie will, wo immer die Pianistin ist. Ich erinnere mich an einen meiner ersten Heilungsgottesdienste, Fort Wayne, Indiana. Ein kleines Amish-Mädchen saß da und spielte auf dem Klavier. Der große Arzt ist jetzt uns nah, der liebe, teure Jesus. Ein kleines Baby wurde zu mir auf die Plattform gebracht. Es war verkrüppelt. Und während ich für das Baby betete, sprang es mir aus den Armen und rannte über die Plattform. Die Mutter fiel in Ohnmacht. Die Großmutter warf ihr Taschentuch hoch und begann zu weinen. Und dieses kleine Amish-Mädchen nun, sie wusste nicht irgendetwas über Pfingstler, weil sie zur Amish-Gemeinde gehörte. Aber sie spielte, ihr langes Haar fiel herunter, sie erhob sich im Geist und begann in unbekannten Zungen zu singen und mit der Harmonie dieses Liedes. Und die Klaviertasten bewegten sich auf und ab und spielten, der große Arzt ist jetzt uns nah, der liebe, teure Jesus. Amen. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Lasst uns jetzt beten. Lasst uns jetzt alle dort draußen beten. Ihr Menschen, die ihr durch die Linie kommt, wenn wir euch die Hände auflegen, erinnert euch, Jesus sagte, wenn ihr glaubt, werdet ihr gesund werden. Glaubst du es? Lasst uns jetzt alle singen, der große Arzt ist jetzt uns nah, der liebe, teure Jesus. Er spricht, lasst uns einfach die Augen schließen, während wir singen. Herz jubelt. O höre die Stimme Jesu, der lieblichste Ton im Seraphim-Lied, süßeste Name auf einer sterblichen Zunge, süßestes Lied, Vater Gott, bewege dich jetzt über die Leute. O Jesus, gesegneter Jesus, der Große, wenn du jetzt durchgehst, ist er hier. Nimm mein Wort oder glaube es selbst, er ist hier. Alle beten jetzt dort für die Menschen, singt es richtig mit mir. Er spricht das ermattete Herz zu. Jubeln. Leere Stelle auf dem Tonband der Übersetzer. Herr, ich glaube, o Herr, ich glaube. Alle Dinge sind möglich, o Herr, ich glaube. Ihr alle, die ihr glaubt, hebt eure Hand, sagt, ich glaube. Hier sitzt ein Mann. Der Grund, warum ich so viel geredet habe, ist, er stirbt an Krebs. Er ist auf diese Krücke angewiesen. Es gibt für den Mann keine Möglichkeit, in dieser Welt zu leben, außerhalb von Gott. Er hat Krebs in allen Eingeweiden und er wird sterben, wenn es nicht um Gottes Barmherzigkeit geht. Und ich wünschte, ich könnte jetzt ein Wort der Ermutigung für diesen Mann. Du weißt, dass die Ärzte nichts mehr für dich tun können. Du bist darüber hinaus, siehst du, und du hast nur eine Chance bekommen und die ist in Christus. Und Bruder, auch ich werde eines Tages sterben. Du wirst gehen müssen, wenn Jesus verzieht. Ich muss dich dort drüben treffen, dort am Gerichtsthron. Und diese Nacht, du weißt, wie im Fernsehen, das Fernsehen hat es aufgenommen, dass jedes Mal, wenn wir nur den Finger bewegen, es aufgezeichnet wird. Jedes Wort, das wir sagen, ist aufgezeichnet. Nun siehst du, das Fernsehen hat das bewiesen. Das Fernsehen stellt kein Bild her. Die Wellen werden im Fernseher umgewandelt, siehst du? Es macht es nicht. Dort war das Fernsehen, als Adam auf Erden wandelte. Dort war das Fernsehen, als Moses durch das Rote Meer kam. Dort war das Fernsehen, als Elia auf dem Berg Karmel war, siehst du? Aber sie haben es einfach jetzt entdeckt, siehst du? Und jetzt, jedes Wort, das ich, jede Bewegung, die wir machen und jedes Geräusch spielt eine Aufzeichnung ab, die uns beim Gericht begegnen wird. Jeder Schritt, den wir machen, muss uns dort begegnen. Ich muss für die Worte, die ich als Prediger zu dir sage, einstehen. Ich muss es tun, weil Gott mich dafür verantwortlich machen wird. Wenn ich könnte, würde ich dich gesund machen, weil du nur ein wenig Zeit hast, wenn nicht für Gott. Jetzt komme ich und bete für dich. Das ist alles, was ich tun kann, Bruder. Alles in der Welt, was ich für einen Mann tun könnte, der in diesem Zustand dort sitzt, würde ich tun. Lass mich fragen, du bist bereits geheilt, weil Jesus das gesagt hat. Siehst du? Durch seine Striemen sind wir geheilt. Wenn du das jetzt aus dem tiefsten Herzen annehmen könntest, dann stirbst du nicht, sondern du lebst. Siehst du? Jetzt wissen wir, dass das Fernsehen hier hereinkommt. Wir wissen das. Wir sehen es nicht. Wir können es nicht sehen. Unsere Augen sind nicht gemacht. Unsere Sinne können es nicht wahrnehmen. Es nimmt eine hergestellte Röhre oder was auch immer es ist, Kristall, um das aufzunehmen. So ist Gott gegenwärtig. Wir sehen ihn nicht, aber wir wissen, dass er hier ist. Jesus Christus ist derselbe. Schaut, er hat sich einfach selbst erklärt, wie er selbst macht. Was nun die Heilung angeht, wenn er jetzt hier wäre, könnte er nicht mehr für dich tun. Siehst du? Nicht noch etwas. Wenn der Sohn Gottes genau hier stehen würde, welches er ist hier. Aber er könnte nicht mehr für dich tun, weil er sich bereits hier identifiziert hat. Siehst du? Und er ist jetzt hier einfach hier, um dich zu heilen und dich gesund zu machen. Diese kleine Dame dort sagte mir, du hast um den Segen gebeten. Und ich prophezeite oder so etwas über sie, dass sie ein Baby bekommen würde, während sie in diesem Rollstuhl saß und sie bekam es. Sie hat ihr Baby bekommen und jetzt sitzt die kleine Dame hier. Sie hatte eine Kropfoperation und es lähmte sie. Nun, wir sehen einfach so viel von diesen Dingen, die passieren. Nun, kleine Schwester, ich weiß, dass du eine echte Christin bist. Warum Gott dich dort hat sitzen lassen, weiß ich nicht. Ich glaube, vielleicht ist es so, weil du Glauben hast, dass du versuchst, da rauszukommen. Siehst du? Aber jetzt schau mal, lasst uns nicht versuchen, es zu haben, lasst uns einfach den Glauben haben. Jetzt wird es einfach dort sein. Das ist alles, was es zu tun gibt. Es wird genau jetzt beginnen. Du wirst gesund werden. Und ihr Menschen dort auf den Stühlen, was auch immer ihr seid, denkt einfach daran, dass Christus gegenwärtig ist. Jetzt sagst du, gibt es jemand, der sieht, wie mein Bild sich fortbewegt? Oh ja, sogar die Worte von Jesus Christus, die er sprach, als er hier auf Erden war, gehen durch diesen Raum. Es ist nie gestorben. Wie viele wissen, dass das wissenschaftlich die Wahrheit ist? Nun, was ist es? Der Geist nimmt das Wort, das geschrieben steht, und verwirklicht es. Oh, Herrlichkeit, er ist hier. Er ist jetzt genau hier, der Herr. Wir haben einfach so viel gesehen. Er hat so viel getan, bis wir darüber stolpern. Wenn wir erkennen würden, dass es sich nicht um ein mystisches Etwas handelt, um einen theologischen Begriff, sondern um die Beweise, die er verheißen hat, dass er sich an diesem Tage zeigen würde. Hier ist er und verkündigt es genau hier vor uns, genau jetzt. Was für eine wunderbare Sache. Ist das nicht wunderbar? Nun glaubst du. Wirst du es glauben? Glaube, dass du nicht sterben wirst. Du wirst leben und du wirst Gott ehren. Du wirst Gott ehren. Hast du dich schon einmal taufen lassen? Du bist ein Christ, nicht wahr? Du bist ein Christ. Nun, möchtest du zur Ehre Gottes leben? Dann gehe und lebe, mein Bruder. Im Namen Jesu Christi. Lebe. Und Schwester, möchtest du zur Verherrlichung Gottes gehen und dich um das Baby kümmern? Dann geh, Schwester, im Namen Jesu Christi. Du, jeder von euch tut das Gleiche, im Namen Jesu Christi. Vergesst nicht dieses Westward Home Hotel, dass die Gegenwart Gottes heute Abend hier ist. Er sieht keine Person an, er möchte nur, dass ihr glaubt. Glaubt ihr ihm jetzt? Amen. Gott segne euch. Lasst uns jetzt unsere Häupter beugen. Ich weiß nicht, wer euch entlassen soll. Bruder, komm hierher, Bruder. Er wird euch im Gebet entlassen. Gott segne euch.